Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute mit einem sehr freudigen Gast. Ich freue mich sehr, Julius von Pult. Julius, mein Lieber, wie geht's dir? Herzlich willkommen im Podcast.
Sehr gut, sehr gut. Dankeschön, Dankeschön. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Ja, das freut mich ungemein. Sag doch mal bitte ganz kurz, was macht ihr bei Pult?
Bei uns, also im Endeffekt, wir helfen Unternehmen, hybrid zu gehen. Das heißt, das, was jetzt gerade in den ganzen Schlagzeilen, in den ganzen Zeitungen steht, Homeoffice, Office, hybrides Arbeiten, Zukunft der Arbeit und so weiter und so fort, das ist ein Thema, mit dem wir uns komplett beschäftigt haben und wo wir gemerkt haben, ey, das ist ein Riesenmess gerade. Es ist unglaublich schwierig, ein hybrides Unternehmen aufzubauen, das im Endeffekt auf hybrid zu stellen, weg von Excel-Listen und zu tracken, wer ist im Homeoffice, wer ist im Office und so weiter und so fort. Und da bauen wir jetzt im Endeffekt Software, ganz normale, easy going Tools, um das total einfach zu machen für jedes Unternehmen, hybrid zu gehen. Und genau, total easy. Sind jetzt auch erst seit tatsächlich drei Monaten im Markt. Also alles super neu, alles noch am Machen und schön am Grown.
Genau für ja, das, Podcast. Ja, das ist die Hauptsache. Ja, jetzt hast du ein bisschen erzählt, hybrides Grown, das ist so ein bisschen... vielleicht auch neu für einige, ne, man weiß ja nie. Aber erzähl mir mal ganz kurz ein bisschen was zu dir, denn du bist ja tatsächlich einfach jünger als ich. Das ist schon crazy, ne? Wie alt bist du?
21.
Ja, ganz, ganz junger Hüpfer, sagt man ja heutzutage, ne?
Ganz junger Hüpfer, ey.
Ja, wie bist du dazu gekommen? Vielleicht einmal ganz kurz die Background-Story und dann vor allen Dingen, warum denn überhaupt hybrides Arbeiten? Also es ist ja ein Thema, ist jetzt nicht so Startup-Fancy-mäßig, ich mache den nächsten Shake oder so. oder ich baue das nächste innovative, krasse Tech-Product. Wie kam es bei dir dazu?
Erzähl mal. Ja, etwas längere Story, aber ich werde es unter 10 Minuten halten. Nee, also ich gebe mein Bestes. Nee, sollte fix gehen. Das ist das erste Mal. Im Endeffekt tatsächlich... gründe ich, beziehungsweise mein Geschäftspartner, mein Co-Founder Michael und ich gründen, seitdem wir 16 sind. Wir sind auch ungefähr gleich alt, zwei Monate Altersunterschied. Und wir kennen uns auch schon, seitdem wir 14 sind, haben damals viele Videospiele gespielt und mit 16 hat es dann irgendwie angefangen, dass wir in diese ganze Gründerszene reingerutscht sind. Hat angefangen mit dem allerersten Projekt, wo wir damals für unser Lieblingsvideospiel Counter-Strike, vielleicht wirst du dem einen oder anderen das irgendwas klingeln. Da gibt es virtuelle Gegenstände. Das ist im Endeffekt so diese Pre-NFT-Zeiten. Das sind im Endeffekt virtuelle Gegenstände gewesen, um halt Waffenskins oder halt Sachen zu verschönern. Und die hatten einen echten, wirklich einen Euro-Dollar-Wert, also echt Geldwert. Und die konnte man halt tauschen, die konnte man verzocken und so weiter und so fort. Und wir hatten da damals die erste aller Webseite aufgebaut, um da im Endeffekt Online-Gambling, also sprich Online-Casino, für diese virtuellen Gegenstände. Und da heißt, konnten halt einfach User ihre Skins verzocken und natürlich die Bank gewinnt immer. früher oder später. Und dementsprechend haben wir damals im Endeffekt unser Taschengeld ein bisschen erhöht. Das war eine ganz coole Sache und dann hat das natürlich, nachdem der Entwickler dann kam, Valve, hat dann tatsächlich so ein paar Verfahren gegen den einen oder anderen auch amerikanischen Wettbewerber von uns eingeführt und haben wir gesagt, okay, wurde uns alles ein bisschen zu heiß, wir ziehen das jetzt wieder runter. Aber das war im Endeffekt das Sprungbrett dafür, dass wir in diese ganze Gründerstory, in die ganze Gründerszene reingerutscht sind. Danach haben wir weitergemacht, viele weitere kleinere Projekte, viel getestet. Wir hatten vor Pult tatsächlich noch eine andere Company gegründet, für ein Jahr lang hatten das auch fast verkauft. Das war eine digitale Visitenkarte oder / Light Personal CRM, also für kleine, so im Endeffekt ein kleines Produkt für Leute, die halt viel netzwerken. Sowas wie das wir im Endeffekt damals auch gemacht haben in der Zeit, um uns irgendwie so ein bisschen zu etablieren. Und dann über sehr viele Ecken, weil wir damals auch schon ein kleines Team hatten und wir immer super genervt davon waren, dass wir selber im Homeoffice arbeiten mussten, sind wir dann über sehr viele Ecken auf die Ideen von Pult gekommen. So, das heißt, es hat damals angefangen, Anfang 2020, Ende 2019 hatten wir die Idee, Anfang 2020 haben wir ihn offiziell gegründet und es wurde im Endeffekt offiziell gegründet als Coworking-Marktplatz im Endeffekt. Sprich, kannst du dir vorstellen, so ist wie, manche würden sagen, das Airbnb für Coworking oder das Sports Club für Coworking. mit der Hintergrundidee, dass wir keinen Bock hatten, im Homeoffice zu arbeiten und aber auch keine Lust hatten, uns auf eine einzige Coworking-Space zu beschränken, sondern immer überall rein wollten. Und dann wäre es auch ganz cool gewesen, wenn man irgendwie eine Plattform hätte, eine Mitgliedschaft beispielsweise, wo man in alle Coworking-Spaces reinkommt, anstatt nur in eine. Und das war so eine Grundidee, hatten wir dann auch durchgezogen, hatten den MVP gelauncht. Eine Woche später kam der erste Lockdown im März 2020. Das heißt, wir erstmal wieder alles runtergenommen und dann durch 2020 hinweg dann relaunched und super viel Customer Discovery gemacht. Also dass wir dann später im Endeffekt auf das Learning kamen, hey, dieses Produkt macht jetzt gerade keinen Sinn in der Form. Besonders während Corona, Unternehmen brauchen sowas jetzt gerade nicht, weil Leute sind sowieso im Homeoffice. Das heißt, Coworking ist da jetzt nicht Prio Nummer 1. Was aber Prio Nummer 1 ist, das hybride Arbeiten. So, und das haben wir dann halt sehr viel gemerkt, nachdem wir wirklich von ganz kleinen Startups bis die großen DAX-Unternehmen gesprochen haben, alles dazwischen. Und für alle war das ein riesen Pain, diese Umstellung zu bewerkstelligen. Und 8 von 10 nutzen irgendwelche Spreadsheets, irgendwelche Excel-Listen, um zu tracken, wo arbeitet wer, wer hat welches Equipment, wer hat welche Präferenzen und so weiter und so fort. Und da haben wir gesagt, das kriegen wir einfacher hin. Und so ist im Endeffekt dann Pull 2.0 im Endeffekt entstanden, was dann im Endeffekt jetzt ein SaaS-Tool ist, also ein ganz klassisches Software as a Service, was wir halt dafür gestaltet haben, um nutzerfreundlich genau dieses Thema hybride Arbeiten für sowohl Mitarbeiter als auch für die Companies zu machen. So. Und das ist so ein bisschen die Background-Story und das haben wir jetzt, diesen Pivot, wenn man möchte, haben wir im Februar diesen Jahres gemacht, die Entscheidung. Den MVP dafür haben wir gebaut im März und das erste richtige Produkt haben wir tatsächlich jetzt erst, sagen wir so, die Version 1.0, wenn man möchte, haben wir im Mai gelauncht oder Ende April. Das heißt, es ist jetzt wirklich alles in den letzten Monaten erst alles passiert.
Und alles jetzt fresh, was, alles neu.
Alles super fresh, aber total cool. Also es geht viel, viel mehr ab als das Coworking.
Ja, dafür sind wir hier, mein Lieber, eben. Um damit ja einfach mal ein bisschen drüber zu reden. Was heißt denn, es geht viel mehr ab? Also jetzt hast du die Story so ein bisschen erzählt. Auf jeden Fall eine beeindruckende Story. Und auch ein beeindruckender Weg, sehr, sehr spannend, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, anfangs von Counter-Strike, was ihr ja quasi, habt ihr das schon gespielt, als ihr nicht 18 wart, ihr Schlingel?
Ey, das ist ab 16, aber trotzdem haben wir 14.
Ach, Counter-Strike ist ab 16?
ja, das ist nicht so viel Blut.
Okay, aber kenne ich selber, ich hatte mal, als ich damals in der Schule war, ja, ich war tatsächlich auch in der Schule, hatte ich mal einen Kollegen, der hat halt übel viele Skins gehabt, ne, und die waren sind richtig weg, also richtig teuer weggegangen und so. Ja. Das ist schon crazy, also da sind Skins irgendwie, vor allen Dingen, die geben dir gar kein Improvement im Game, sondern es ist einfach halt nur so, halt, ja, wie nennt
alles
man das?
Kosmetisch. Ein
Outfit, ne? Ist kosmetisch.
Alles kosmetisch, ja.
Ein paar tausend Euros, ne, und dann wurden die da wie so auf so einer Börse gehandelt, schon crazy.
Ja, also allein Counter-Strike ist das, tatsächlich wird es so gerechnet, dass, also Counter-Strike an sich ist mittlerweile tatsächlich kostenlos, das Spiel. Früher hat das irgendwie 12 Euro gekostet oder so. Und allein der Aftermarket, sprich die Economy, die Wirtschaft, allein hinter Counter-Strike nur mit diesen kosmetischen Gegenständen, ist über 2 Milliarden Dollar wert. So, und das muss man vorstellen, für ein Free-to-Play-Game. Ne? Das heißt, allein diese Economy nur durch diese Skins, manche machen das tatsächlich Fullzeit oder Fulltime. Und das ist halt echt ganz verrückt.
Ja, total verrückt. Ja, vielleicht ist es das, aber da muss man muss ja schon sagen, sie waren vor Fortnite da, ja. Sie waren vielleicht nicht kostenlos, aber ja. Das Ding hat schon vor Fortnite gerockt. Absolut. Aber um nochmal zurückzukommen, auch wenn ich Gaming liebe und selber auch game, wenn ich Zeit habe, wie ist das quasi so entstanden seit Ende April, seit Anfang Mai vielleicht auch, habt ihr Pult ja quasi so richtig gelauncht mit 1.0 und tatsächlich ist es ja heute schon so, dass euch auch aktiv Leute benutzen, nicht wahr?
Ja, absolut. Also wir haben, also wie es im Endeffekt da hingekommen ist, wie wir das Wachstum im Endeffekt generiert haben oder was müsst ihr jetzt genau wissen?
Ja, genau. Also vielleicht kannst du ja erstmal so einen Rundumblick geben. Erstmal, du hast gesagt, das ist eine SaaS. In welchem Pricing-Segment wir uns jetzt befinden. Ich meine, nicht jeder wird jetzt so wie ich gerade auf dem PC schauen können, was ihr kostet. Also und weil ihr habt auch ein Freemium-Modell, das muss man dazu ja auch sagen. Und wie viele Kunden, User benutzen euch überhaupt aktiv?
Gut, also das Pricing ist tatsächlich eine ganz, ganz interessante Story. Vielleicht fange ich rückwärts an. Also wir haben angefangen im März, oder haben wir auch einige Learnings gemacht. ich sage jetzt mal keine Namen von den Firmen, aber wir hatten im, oh, das war Anfang April, da hatten wir so gerade so diesen MVP draußen, die erste Version von dem Produkt. Das ist tatsächlich dadurch, dass es auch in Slack integriert ist, halt total cool für viele, viele Scale-Ups und Startups. Wir hatten ein großes Scale-Up mit ein paar hundert Mitarbeitern, also ein bisschen mehr als 200, die warum auch immer gesagt haben, jo, machen wir, ziehen wir uns rüber, nutzen wir jetzt ab heute. Und darauf war das System tatsächlich überhaupt nicht ausgelegt, sodass wir da beim allerersten Onboarding von so einer großen Firma, vorhin nur so ganz kleine mit so 5 bis 10 Leuten oder so, und das war also der erste große, sodass wir die Serverkapazitäten dafür nicht ausgelegt hatten. Und zweiter Punkt, dass wir einen essentiellen Punkt ausgelassen haben. Und zwar synchronisieren wir, sobald eine Firma Pult im Endeffekt mit Slack synchronisiert oder hinzufügt, synchronisieren wir alle aktiven Accounts auf Slack von dieser Firma. Sprich, alle aktiven Mitarbeiter, die halt einen Slack-Account haben. Sodass halt für die einfach, für die Office-Manager, die Leute im HR, einfacher ist, auf dem Dashboard alles einzustellen, nicht einfach Leute manuell hinzufügen müssen. Und wir hatten eine Sache ausgelassen da am Anfang. Und zwar, dass wir auch tote Accounts, sprich Mitarbeiter, die gar nicht mehr bei der Firma sind, Guest-Accounts und so weiter und so fort, also wirklich alle Accounts, die es irgendwie in der Historie der Firma mal gab, auf Slack, dass wir alle synchronisiert haben. Das heißt, statt 200 wurden es am Schluss 800. Und darauf haben wir überhaupt nicht vorbereitet. Das heißt, wir haben auch während des Calls versucht, die Sachen zu fixen, haben wir auch geschafft. Hat auch alles geklappt am Schluss. Aber das sind so diese Early Stories. Jetzt gerade nutzen uns, sagen wir es mal so, im vierstelligen Bereich Nutzer. Und wollen halt auch in den nächsten Monaten dann hoffentlich, also sagen wir es mal so, bis Ende des Sommers wollen wir auf jeden Fall in den fünfstelligen Bereich reingehen. Und wie wir das am Anfang im Endeffekt generiert haben, das war so die zweite Frage. Nee, Pricing.
Pricing, ja.
Pricing ist jetzt gerade günstiger, als wie wir angefangen haben. Als wir angefangen hatten, war es der Fall, dass wir ca. 2 Euro pro Nutzer pro Monat verlangt haben. 2 Euro bis 2,50, je nachdem, ob annual oder also ob jährliches oder monatliches Pricing. Das haben wir tatsächlich geändert, weil wir mit Pult eine wesentlich größere Vision haben. Und Pult Track, so wie das jetzige Produkt, diese Slack-App im Endeffekt, die wir haben, dieses SaaS-Produkt, das ist im Endeffekt jetzt gerade so eine Art Conversion-Tool für die nächsten Produkte, die wir rausbringen. So, dementsprechend haben wir gesagt, wir wollen das Pricing nochmal drastisch senken. Jetzt gerade noch, weil wir auch noch in Early Stage sind und weil wir es einfach auch fair finden, weil uns das Feedback tatsächlich wichtiger ist als die Revenue. Und dementsprechend haben wir jetzt gesagt, Pricing umgestellt, 30 Euro pro 100 Nutzer im Monat. So, das okay. Heißt, mit einer Firma mit 1000 Nutzern, das war schon eine recht große Firma, zahlt uns knapp 300 Euro dann halt dementsprechend im Monat. Das ist verglichen auch zum Wettbewerb ziemlich günstig. War für uns aber halt eine strategische Entscheidung, weil wir wesentlich mehr im Hintergrund laufen haben und da halt auch recht viel Up- und Cross-Selling haben, damit wir das wieder wettmachen, aber auch in der Zukunft wieder geplantes Service-Pricing ansetzen, aber auch allgemein für uns ein super cooles Learning, weil Pricing ist für uns halt eine super experimentelle Sache. Das heißt, wir sind da total locker. Jetzt gerade gehen wir noch nicht auf Profitability. Das heißt, wir probieren einfach viel aus, werden jetzt demnächst auch A/B testen, welches Pricing einfach wirklich besser zieht. Wie hoch können wir gehen, damit es sich halt dann natürlich auch mit dem User-Churn, also nachdem wie viele Nutzer natürlich wieder weggehen, je höher der Preis geht, wann ist man da so ein Sweet-Spot, den muss man einfach herausfinden durch viel Testen, wo genug Nutzer da bleiben und das Pricing akzeptieren, verglichen zu denen, wie viele dann sagen, ey, das ist mir zu teuer. So, und das werden wir einfach jetzt auch durch viel Testen in den nächsten Wochen dann herausfinden. Aber jetzt gerade sind wir noch recht günstig.
Okay, spannend, das auch zu verfolgen, dass sich auch ein Preismodell ändert, aber es ist auch völlig normal. Wird sich bestimmt auch noch ein paar Mal ändern, also wird nicht das letzte Mal gewesen sein,
gehe ich davon aus. Das wird auch noch, das werden wir jetzt auch demnächst auch wieder anziehen tatsächlich, weil Trial 30 Euro ist halt tatsächlich sehr günstig. Der Wettbewerb geht manchmal teilweise hoch auf 5 Euro pro Monat pro Nutzer und das ist halt echt, das ist recht teuer. Wenn du mal vergleichst, Slack kostet im Monat so circa 7 Euro pro Nutzer. Und Slack ist halt so, dass viele das Operating System, ne? Und genau, dementsprechend, wir werden es auf jeden Fall noch anziehen, aber jetzt gerade ist halt noch so eine Art Early Adopter Price, wenn du möchtest.
Ja, kennt man aber auch, also relativ normal. Und ich glaube, Slack, damit habt ihr schon eine riesen Integration gemacht. Und ich glaube auch so, wahrscheinlich sehr viele Zuhörer werden Slack benutzen. Wir benutzen es sehr ausgiebig. Und ich finde Slack immer ein sehr, sehr cooles Beispiel, denn im Prinzip ist Slack ja auch ein Freemium-Modell. Also sie fahren ja auch ein Freemium-Modell.
Ja.
Aber was ich an denen halt so geil finde, die kombinieren Freemium mit Free Trial. Das heißt also, wenn du einen neuen Workspace erstellst, kriegst du einfach 30 Tage Premium von denen hinter die Backen. Und kannst einfach so testen, ohne dass du was angibst. Also die kombinieren die beiden Sachen sehr, sehr gut, meiner Meinung nach, miteinander.
Haben wir tatsächlich auch geplant.
Also, ja, was wollt ihr da machen?
Also das Ding ist, Slack ist für uns nicht nur eine super krasse Integration. Wir haben auch Microsoft Teams ist beispielsweise in der Pipeline. Aber Slack ist tatsächlich auch vom Growth, von der Growth Strategy und wie die halt auch am Anfang besonders gewachsen sind, ein unglaublich großes Vorbild. Weil sie halt wirklich dieses Freemium-Modell so ein bisschen pioniert haben. Damals und das halt extrem cool enabled haben für ihre Kunden im Endeffekt. Was wir jetzt gerade auch machen, und das müssen wir noch ein bisschen cooler machen, aber wir haben auch ein ähnliches System. Das heißt, Freemium ist bei uns jetzt nicht, du kriegst einfach, keine Ahnung, 30 Tage kostenlos und danach kostet es halt oder irgendwie nicht, sondern tatsächlich haben wir das jetzt geplant, dass wir einen kostenlosen Trial haben mit ein paar limitierten Features, das ist ja ganz klassisch, dass man weiß, dass ein paar Premium-Features einfach rausfallen. Da haben wir es auch so vor, dass sobald ein neuer Nutzer kommt, dass er das erstmal im Premium bekommt. Nach dann 14 oder 30 Tagen, whatever, wird er runtergestuft auf einen ganz normalen Freemium-Trial, wo er dann, und das ist auch wieder das Coole, Lifetime das komplett free nutzen kann. Aber wir haben ein Limit drin, und zwar wir gehen nach Bookings. Denn Bookings heißt bei uns, sobald ein Mitarbeiter oder ein Nutzer sich eincheckt und sagt, ich möchte heute im Office arbeiten, das ist für einen Klick in der Slack-App oder im Homeoffice oder whatever, ist das ein Booking. So, und wir sagen halt, bis 1000 Bookings ist es im Monat komplett kostenlos. So, und sobald du über diese 1000 Booking-Marke rübergehst, ähnlich wie es bei Slack diese Messages-Barriere gibt. Das heißt, du kannst, glaube ich, bei Slack bis zu 10.000 Nachrichten kostenlos schicken. Danach wird das halt gelöscht, dann die alten und das, du siehst nur noch die neuen. In diesem ähnlichen Konzept werden wir es auch aufziehen. Aber bei uns geht es halt nach Bookings. So, und das werden wir dann halt auch dementsprechend so kombinieren. Aber das ist gerade alles so ein bisschen in der Pipeline. Einiges davon ist schon umgesetzt. Aber so sehen wir das halt auch, weil Slack ist halt echt total cool.
Ja, ich würde sagen, bevor wir so zu dem Thema kommen, Vorteile, Nachteile, vielleicht ein bisschen aufs Freemium-Modell eingehen, würde ich gerne noch mal ein bisschen den Fokus darauf richten, wie ihr Kunden dazu bekommen habt, euch zu benutzen.
Also was... Warum wir noch einmal rausfinden.
Ja, das ist klar, dass ihr das einmal rausfinden seid. Aber was würdest du so sagen, hat so in den letzten Monaten bei euch definitiv am meisten dazu geführt, dass ihr neue User ongeboardet habt, die euch tatsächlich auch Stand heute benutzen?
Tatsächlich eine sehr... Ja, ich würde nicht sagen, nicht skalierbare Version, aber eine sehr individuelle Lösung wahrscheinlich. Und zwar durch meine Personal Brand auf LinkedIn.
So, das aber heißt, ist ja auch nicht schlecht.
Es ist halt wahrscheinlich eher unkonventionelle Herangehensweise. Wir machen beispielsweise überhaupt kein Marketing über Instagram, Facebook und Co., weil das nicht unsere Zielgruppe ist. Wir gehen eigentlich fast all in auf LinkedIn. Haben wir Twitter versucht, Twitter sind wir auch, ich bin aber persönlich auch gerne auf Twitter unterwegs, aber da ist es halt gerade in Deutschland und Europa noch nicht so viel ab wie in den USA, besonders nicht in der Zielgruppe, wo wir uns bewegen. Dementsprechend ist LinkedIn schon the way to go. Und tatsächlich habe ich mir jetzt einfach über die letzten Jahre ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut, auch auf LinkedIn eine ganz gute Reichweite und mache einfach durch coolen Content hoffentlich und durch einfach viel herumschreiben und so weiter und so fort, kriegen wir dann ganz guten Inbound rein. Über unser Company-Profil, das müssen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr pushen, das ist halt einfach recht lahm. Also ich meine, es gibt wenig, das müssen wir auch noch schauen, wie wir das irgendwie cooler machen. Wir wollen halt keine halbgebackenen Sachen machen, weil was ist schon irgendwie in so einem Company-Profil auf LinkedIn, die einfach immer nur irgendwie alle 2 Tage ihren neuen Blogpost promoten. Das ist halt irgendwie Quatsch. Es muss ja schon Sinn machen, dass Leute dann auch dem Company-Profil folgen, aber das passiert halt meistens erst, nachdem sie halt irgendwie einen Ambassador, wie man möchte, vorher gesehen haben. So, und da bin ich halt so im Endeffekt unser Haupt-Company-Ambassador, als Gründer und derjenige, der der meisten da das Word spreadet.
Okay, verstanden. Aber dann lass uns da mal ein bisschen tiefer eintauchen, denn das ist kein leichtes Unterfangen, das zu tun. Also ich meine, wir sind auch selber sehr aktiv dort. Zumindest jetzt von unserer Seite aus bin ich das. Und da macht man also seine Erfahrungen mit, gute wie schlechte, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen können. Es ist ein Haufen Arbeit. Es ist wirklich ein Haufen Arbeit. Ja. Man muss es jeden Tag pflegen. Aber was glaubst du, war bei dir so der ausschlaggebende Punkt dafür, dass dabei auch was rumgekommen ist? Denn oft ist es ja eher so, man postet so ein bisschen was und da kommt irgendwie nichts bei rum oder es wird so ausgenutzt von Leuten, die eigentlich gar nichts posten und nur so auf Akquisejagd gehen. Wie hast du da so die Balance für dich gefunden?
Tatsächlich bis vor einem Dreivierteljahr circa war ich noch sehr inaktiv auf LinkedIn. Ich habe mir vielleicht sporadisch hier und da mal ein bisschen was gepostet. Aber sobald ich, das war eigentlich erst so richtig ab dem Zeitpunkt, ab dem wir jetzt das neue Produkt rausgebracht haben und den Pivot gemacht haben, also Anfang des Jahres, bin ich vom Posten her auch wesentlich aktiver. Und ich versuche eigentlich mindestens zweimal die Woche und in Zukunft ist es auch täglich gegebenenfalls. Da muss ich auch sogar noch ein bisschen mehr nähen. Mittlerweile planen wir auch unsere Posts im Vorhinein und schreiben die auch schon vor. Haben da so richtig so einen Content Planner und planen die auch für die nächsten Wochen schon vor, editen die und so weiter und so fort. Was ich gemerkt habe, ab dem Zeitpunkt, ab dem ich ein bisschen mehr und regelmäßiger gepostet habe, sind einfach, dass der Reach der Posts signifikant gesteigert ist. Das heißt, wir sind von vielleicht ein paar hundert Ansichten auf durchschnittlich ein paar tausend Ansichten pro Post. Ich finde ein ziemlich gutes Like-Ratio auch. Das heißt, irgendwie am Anfang war ich immer, wenn ich früher was gepostet habe, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 10 Likes bekommen oder sowas. Was für LinkedIn ist ja auch nicht schlecht ist. Mittlerweile bekommt man da schon so 40, 50, 60 Likes im Durchschnitt. Und das ist halt schon cool, weil das ist für LinkedIn tatsächlich, für LinkedIn-Verhältnisse recht viel. Und klar hat man da mal so einen Post, der geht ein bisschen mehr durch die Decke und da gibt es auch Posts, die sind einfach nicht so gut. Aber overall ist es halt eine Sache, es gibt so ein paar Tricks und ein paar Hacks, ne? Sowas wie, keine Ahnung, Bilder sind meistens gar nicht mal so gut oder Links bitte immer in die Kommentare schicken und so weiter und so fort, nicht in den Post. Sofort die Headline. Es gibt so ein paar kleine Tricks, wie man das ein bisschen optimieren kann. Aber overall, Consistency ist immer der King. Das habe ich so, das sind so einer der Learnings, die ich gemacht habe.
Aber was heißt für dich Konsistenz? Also wie oft hast du dann da was gemacht?
Naja, also wie gesagt, ich versuche also mindestens zweimal die Woche zu posten. Und tatsächlich bin ich beim Content auch noch ein bisschen am herausfinden, weil meine Zielgruppe ist halt recht gespalten. Ich würde mal sagen, so 50% mindestens von meiner Community im Endeffekt, in Anführungsstrichen Community, oder von meinem Netzwerk sind wahrscheinlich mehr als, also nur Gründer und irgendwie Leute in der Startup-Szene. Ich habe einen sehr großen Chunk, der tatsächlich unsere Zielgruppe sind, das heißt HRler und Office Manager und so weiter und so fort, also Leute, die halt das Produkt nutzen und auch kaufen würden. Vor allem kaufen würden. Nutzen tun sie alle. Und da sind halt noch irgendwelche anderen Randos dabei. Jetzt ist halt für mich auch so eine Sache, weil ich gemerkt habe, Startup-Content funktioniert besser, aber natürlich spricht das weniger von unserem Produkt. Und wenn ich halt irgendwie einfach nur allgemeine Stories share, wie wir halt unsere Gründer-Story voranpushen und was wir halt so in unserem Gründeralltag so machen, ist das natürlich weniger Promotion für Pult an sich. Aber, und das ist das Interessante, was ich auch gemacht habe, es ist nicht zwangsläufig schlechter. Weil, wenn ich jetzt jeden Tag einfach nur Dauerwerbesendung machen würde und sagen würde, ey, Pult hat jetzt irgendwie 10% Rabatt oder sowas oder kauft alle Pult, bitte, 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 ist das Quatsch, weil das ist überhaupt nicht authentisch. Wenn ich wirklich Content rausbringe, der von uns kommt, von Real-Life-Stories, von Sachen, die wir tatsächlich erleben. Zwischendrin einfach auch mal geile Product-Features beispielsweise share, die jetzt neu sind oder was auch immer, irgendwelche coolen Updates, dann ist das viel, viel mehr authentischer und im Content abwechslungsreicher, was gleichzeitig auch heißt, dass Leute noch eher sagen, ey, guck mal, wer ist dieser Julius eigentlich? Gehe ich mal probieren. Oh, guck mal, was macht der Pull? Ah, okay, interessant, gehe ich mal auf die Webseite. Sodass der Traffic halt auch dementsprechend unabhängig davon, ob ob ich jetzt nur HRler oder keine Ahnung, Office Manager oder sowas in meinem Netzwerk habe, trotzdem gut rumkommen.
So. Okay.
Macht das Sinn?
Ja, doch, klar, auf jeden Fall. Ich meine, das Netzwerk, also man sagt ja nicht umsonst so, das Netzwerk ist irgendwie so die stärkste Währung. Ne?
Also wie macht ihr das beispielsweise? Also was würdest denn du machen? Würdest du dich konzentrieren auf die Sachen, also wirklich auf die Zielgruppe, die dein Produkt kauft und ausschließlich für die Content produzieren? Oder für die, wo du sagst, ey, oder wo, von denen du weißt, ey, die sind so immer mega, also viel mehr engaged, verstehst du?
Ja, also ich würde es nochmal trennen. Also im Prinzip geht es ja erstmal darum, rauszufinden, wer das Produkt überhaupt benutzt. Also man muss erstmal unterscheiden zwischen Buyer und User. Ich meine, ich hatte heute eine Podcast-Folge, Grüße gehen raus an Dominik an der Stelle.
Grüße.
Und Navid, die kennst du, die Jungs kennst du das noch nicht, von Mana HR. Da ging es auch um HR und da ging es ein bisschen darum, ja, wer ist denn überhaupt Buyer, wer ist User, weil nur weil jemand deine Software kauft, heißt es das nicht, dass er auch Benutzer der Software ist.
True.
So, und das heißt, erstmal, das gilt irgendwie so ein bisschen zu unterscheiden, an wen du dich adressierst draußen und nach wem du dein Produkt so richtest. Ne? Vielleicht gehst du in der Außenkommunikation an den Buyer, aber innerhalb des Produktlebenszyklus oder innerhalb des Product Cycles gehst du eher auf Richtung User und sprichst da ganz andere Sachen an. So. Und wenn du jetzt auf LinkedIn bist, geht es eigentlich wenig darum, dass du viel Engagement bekommst und viel Reichweite, sondern es geht darum, die richtigen Leute zu erreichen. Das ist halt so unsere Erfahrung danach. Und dann gilt es eher danach zu wissen oder herauszufinden, musst du im First Touchpoint den Buyer erreichen oder den User? Und wie unterscheidet der sich vielleicht? Oder ist es vielleicht auch derselbe? Bei vielen ist es auch derselbe. Es muss nicht immer unterschiedlich sein. Also in der klassischen B2C-Plattform von mir aus oder von mir aus auch in der Software wird es definitiv derselbe sein. Bei Slack weiß ich es nicht so ganz genau. Benutzt er es mit oder er kauft es vielleicht nur fürs Team oder was auch immer. Kommt immer so ein bisschen darauf an. Ne? Und im HR muss man halt krass unterscheiden, weil vielleicht gehst du an den HRler ran und der benutzt das Produkt am Ende innerhalb des Unternehmens, aber gekauft und kaufen wird es der CEO, also der Geschäftsführer. Ja,
das Witzige ist, bin ich bei dir, das Witzige ist halt tatsächlich, es gibt ja auch unterschiedliche Grade. Also ja. Es gibt ja auch unterschiedliche Stufen, sprich bei uns ist es tatsächlich der Fall, dass wie jetzt gerade der Prozess anders ist, als was wir uns erarbeiten wollen in der Zukunft, weil wir glauben, dass das sich auch nochmal ändern wird. Beispielsweise bei Slack ist es der Fall, dass es häufig, das Produkt ist halt extrem für Entwickler auch, also sehr entwickler-friendly, das heißt sehr viele Software-Engineers feiern Slack einfach, weil es einfach total cool ist, für die halt extrem cool gebaut ist, die haben halt ihre ganzen Commands, die haben halt ihre ganzen GIFs und so weiter und so fort. Das ist so deren Dream-Software, auf jeden Fall 20.000 Mal besser als Microsoft Teams für sie, meistens. Und dementsprechend haben die halt häufig das schon vorher genutzt und dann sind die dann halt zu deren, Buying Managers gegangen oder irgendwie HR oder, keine Ahnung, Teamleads, die das dann bitte, und dann haben die halt sozusagen für dieses Produkt advocated und gesagt,
ja,
kauft das bitte für uns, weil wir wollen das nutzen. Ja, da wollen wir natürlich in der Zukunft auch hin. Ne?
Ja, klar, da muss man auch nochmal unterscheiden, das ist so ein quasi so ein Botschafter, aber ich sage ja immer, du musst das ja beides miteinander kombinieren. Was du vorne kommunizierst, muss hinten irgendwie ankommen im Product. Absolut. Also das, was communicated wird an Value, muss auch experienced werden, weißt du? Und ohne das funktioniert das Produkt überhaupt nicht. Also da kannst du ja machen, was du willst. Und ich glaube, auf LinkedIn gerade ist halt unglaublich spannend für Enterprise-Software, wenn die Demo-Calls vereinbaren wollen oder auch für SaaS-Unternehmen. Die versuchen halt immer möglichst viel darüber zu sharen und viel Engagement zu bekommen. Aber ich glaube, das ist gar nicht am Ende des Tages so extrem wichtig, dass du viel Engagement hast, sondern dass du wirklich die richtigen Leute am Ende des Tages auch hast. Ne? Also die kann es ja quasi Schnuppe sein, ob du jetzt da deine 1.000 Likes auf deinen Beitrag bekommst und der hat 100.000 Reichweite, das ist schön. Aber wenn am Ende darum keiner Pult benutzt, so, dann hat dir das recht wenig gebracht.
Absolut.
Ist wie mit einer App im Download, so schön, dass du viele Downloads hast, aber wie viele Leute benutzen die App so?
Richtig,
Und das ist halt entscheidend, deswegen wollte ich da mal ein bisschen nachbohren, was ihr da so macht, wie viel Content du da auch machst, Und ich glaube halt auch ganz wichtig ist, nicht nur den eigenen Content zu machen, sondern immer eine Kombination daraus zu machen, auch mal selbst auf Leute auch zuzugehen. Also absolut, ja. Sei gar nicht so abgeschreckt von diesen Bots oder Leuten, die dich anschreiben. Ich finde, man merkt sehr schnell, ob das jemand gut macht oder nicht. Aber wenn ich mir doch ein Profil, ich schaue mir doch ein Profil an, wenn mich jemand anschreibt. Und wenn ich dann da gar nichts sehe, schwierig. Wenn ich aber sehe, ey, der macht Beiträge, der kommuniziert etwas und engage auch bei anderen. Das ist auch extrem wichtig, nicht nur eigene Beiträge machen, sondern auch woanders engagen. Dann ist das rundum ein besseres Paket. Und deshalb finde ich immer, man sollte so was von allem reinschmeißen, weil du kannst nie erwarten, dass nur, weil du jetzt Content machst, der auch von Leuten bewertet werden muss. Das ist wie in einem Product. Der Kunde bewertet dein Produkt und bei deinen Beiträgen ist es genauso. Also der potenzielle, weiß ich nicht, Kunde bewertet, wie dein Content ist. Das muss ja, das dauert. Das ist ein langwieriger Prozess und deswegen solltest du auch aktiv auf Leute zugehen. Denke ich zumindest.
Mache ich tatsächlich auch oder machen wir. Das heißt, ich gehe auch tatsächlich raus aktiv auf Leute und schreibe sie einfach an. Das haben wir bisher noch nicht mit Bots in irgendeiner Form automatisiert. Bin ich beide, das kann man bestimmt sehr geil machen. Bis dato habe ich aber einfach selber die Erfahrung gemacht, es geht tatsächlich jetzt gerade, weil es einfach noch sehr viel handeln müssen im Background, haben wir es auch noch nicht geschafft, das richtig nice zu automatisieren. Das ist auf jeden Fall noch eine Stufe, die müssen wir mal ausprobieren. Aber an sich, Outreach, ganz wichtig, vor allem, weil man auch einfach merkt, ey, teilweise freuen sie sich auch tatsächlich, dass du dann irgendwie auf die zukommst. Ja. Besonders mit einem Produkt, was bei uns sehr, sehr timely ist. Also das heißt, es passt perfekt in den Zahn der Zeit. Es wird jetzt gerade benötigt, besonders, weil jetzt gerade die Unternehmen natürlich verstehen und verstehen wollen und auch handeln müssen, wie sie ihr Team zurück ins Büro bekommen, beziehungsweise wie sie einfach ihren hybriden Arbeitsplatz managen können. Und dementsprechend sind die eigentlich froh, wenn jeder für jeden oder für jede Person, die irgendwie helfen kann, sei es durch ein Tool, sei es durch Feedback, sei es durch Input. Und da bin ich halt immer more than happy to help. Und dementsprechend sind die teilweise tatsächlich einfach nur unglaublich happy, dass ich da einfach outreache.
Ja, also am Ende des Tages darf man nie vergessen, LinkedIn ist eine Business-Plattform. Jeder ist da drauf, um irgendwie Business zu machen. Also da muss ja schon irgendwas bestehen. Nur wenn du halt so einen Bot baust, wo du sofort weißt, es ist eine automatisierte Nachricht und das schreibt halt jeder zu dir. Ich glaube, jeder kriegt diese Einladung. Extrem krass von ausländischen Entwicklungsstudios übrigens, die einen anschreiben.
Yep.
Dann macht das halt wenig Sinn. Das macht halt einfach wenig Sinn. Ne? Ich kann an der Stelle nur sagen, wir bauen diese Automatisierung deutlich besser mit einem individuellen Bezug. Also Julius, müssen wir uns mal unterhalten, ne? Das geht auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall, aber immer mit dem Aspekt dahinter, dass man das schon in einer gewissen Art und Weise personalisieren sollte und nicht einfach nur schreiben, hey Julius, du, ich habe mir dein Profil angeguckt, super sympathisch, lass mal connecten. So, das, hä? Nimm doch einen Bezug zu mir oder was auch immer. Und das kann ich auch schon vorweg sagen, dass wird nie zu 100% dazu führen, dass Leute dich annehmen oder sagen, yo, lass mal ein Gespräch führen. Selbst wenn du die ultra personalisierteste Nachricht ever schreibst und den Artikel auf Google Seite 10 von dem gefunden hast und dazu einen direkten Bezug nimmst, funktioniert auch nicht immer, weil es gibt Leute, die denken sich, Alter, hat der mich gestalkt? Was ist mit dem los oder so? Ja. Ne? Also das ist, Leute sind unterschiedlich und du wirst immer Leute haben, die dir nicht antworten werden. Das ist völlig normal.
Ganz klar. Bin ich auch bei dir.
Und da musst du halt weitermachen, ne? Vielleicht kannst du ja mal erzählen, wenn du auch noch auf Leute zugehst, wie sind so deine Erfahrungen? Wie viele Leute gehst du so an? Hast du da so eine Schlagzahl, die du irgendwie in der Woche machst? Oder passiert das zum Beispiel daraus, dass Leute auf deinen Beitrag reagieren und die gehst du dann aktiv an und sagst erstmal, hey, cool, dass du auf meinen Beitrag reagiert hast? Oder wie machst du das?
Also natürlich nehme ich erstmal so die low-hanging fruits. Also genau die Leute, wo du gerade gesagt hast, beispielsweise die das Post geliked haben, sich mit mir vernetzt haben, die relevant sind oder irgendeiner Form schon einen Bezug zu mir oder zu Pult aufgebaut haben, die nehme ich natürlich immer als erstes. Zweiteres ist dann tatsächlich einfach ins Netzwerk reinzugehen, zu schauen, wer passt nicht. Wir haben natürlich auch unsere gewisse Zielgruppe auch von Firmen, die wir ansprechen, auch von einer gewissen Größe, die wir ansprechen wollen. Besonders jetzt in der Early Stage. Sodass ich da halt auch ganz gezielt einen Outreach mache Und da bin ich teilweise, weil ich halt noch sehr personalisiert bin, ich gehe wenig auf Masse, mache ich so vielleicht am Tag, lass mich lügen, so 20, 25 Outreach mindestens. Mhm. Das kannst du ja nur hochrechnen. Ne?
Also schon Nachrichten oder Vernetzungen?
Ja, nee, Nachrichten.
Nachrichten, okay.
Vernetzung, ja, tatsächlich, Vernetzung bin ich in letzter Zeit, da habe ich jetzt auch das ein oder andere Tool, was ich jetzt mal ausprobiere, weil Vernetzen dauert es einfach recht lange und das ist einfach ein recht time-consuming thing und lieber mache ich das tatsächlich, also klar, vernetze ich mich einfach, wenn Leute da irgendwie aufploppen, auch bei Suggested oder wenn das irgendwie sich ergibt. Früher habe ich tatsächlich einfach nur den Job-Title gesucht bei LinkedIn und habe einfach dann die Liste runtergeedet. Mittlerweile ist es ja ein bisschen trickier, weil vor allem auch die LinkedIn-Algorithmen sich geändert haben und auch LinkedIn es ein wenig schwieriger macht, sich mit Leuten zu connecten, besonders auf der Masse, weil da kriegst du ja irgendwie, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, irgendwie ab, ich weiß nicht, 100 oder sowas, 100 Connections oder wenn du halt eine unauffällig hohe Anzahl an Connections rausschickst oder Vernetzungen, bekommst du mittlerweile so Pop-Ups von LinkedIn. Und teilweise bist du dann auch irgendwie nicht gesperrt, aber halt dann erstmal blockiert vom Vernetzen und kannst erstmal nur noch folgen. Weil ich glaube, LinkedIn möchte da auch in der Zukunft hin, dass Leute sich weniger vernetzen, einfach mehr sich gegenseitig folgen. Wo auch immer da der große Unterschied ist.
Ja, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden.
und ich meine, das merkt man ja auch einfach auch an den Algorithmen, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Dass das LinkedIn sich als Plattform auch einfach extrem wandelt jetzt gerade und viel, also einfach weg von ihrer Wurzel weggehen, von diesem typischen, wir sind wirklich Business-only Content und total serious und alles sind, also so ein bisschen, ne, bisschen gelähmter vielleicht. Davon gehen wir extrem weg, weil es gibt ja so unzählige LinkedIn-Influencer auch. Der Content wird teilweise einfach mehr und mehr wie Facebook oder was auch immer, teilweise auch einfach auf LinkedIn, auf Instagram meine ich, und das sehe ich jetzt einfach, oder das sehen wir einfach viel mehr, das heißt, LinkedIn als Plattform verändert sich, dementsprechend muss man sich natürlich auch anpassen, aber overall Outreach auch immer noch ganz wichtig und muss man einfach schauen, wie man sich da jetzt einfach adaptiert.
Ja, definitiv, es verändert sich alles, man hört ja sonst immer so, Automatisierungen funktionieren nicht, man muss alles personalisiert machen, kann ich aus Erfahrung sagen, ich meine, wir bauen Automatisierung auf einem sehr, sehr hohen Niveau, die auch in der Praxis funktionieren, weil wir es nicht nur für Kunden machen, sondern für uns selber auch, kann ich auch einfach so bestätigen und wissen auch einige da draußen, dass wir das machen, ist aber auch überhaupt nicht schlimm, weil es funktioniert am Ende des Tages, denn ich sage zwar schon, komplett automatisiert mit null Bezug macht keinen Sinn, aber ich kann euch auch aus Erfahrung sagen, wir oder ich habe letztes Jahr, ich glaube, fast 5-mal die Woche gepostet, 50 Vernetzungsanfragen geschickt, wo es noch ging und alle höchst personalisiert und die Antwortrate war auch nicht deutlich höher. Also klar macht da jeder seine anderen unterschiedlichen Erfahrungen mit, aber am Ende des Tages geht es halt darum, du musst damit jemanden beauftragen, weil es kostet enorm viel Zeit und wenn du es nicht selber machst, musst du auch Geld dafür ausgeben, weil du jemanden beauftragen musst. Ob das jetzt Absolut. Der Mitarbeiter ist, ob das jetzt irgendwas anderes ist, und an der Stelle kann ich nur sagen, als kleinen Tipp für alle, die Automatisierungssoftware benutzen, mit einer Chrome-Extension, lasst es bleiben, da werdet ihr in Zukunft auf jeden Fall gebannt. Also da kann es sehr hoch passieren, auch bei Vernetzungsanfragen, dass ihr ein Shadowban kassiert. Und ich zum Beispiel für meinen Account, also keine Ahnung, ich glaube, ich würde 2 Tage heulend in der Ecke sitzen, weil das Netzwerk, was du ja aufgebaut hast, über diese ganzen Beiträge, was weiß ich nicht, wie viele Beiträge, Nachrichten, das tut sehr krass weh. Und das würde ich halt nicht riskieren, nur damit ich eine Vernetzung automatisieren kann. Also dafür gibt es dann andere Wege. Da muss ich natürlich an der Stelle dann sagen, dann kontaktiert uns zu dem Thema. Aber als Tipp, benutzt keine Chrome-Extension. Das killt euch. Vor allen Dingen jetzt, wo Julius gesagt hat, dass das auch limitiert wurde.
Ja, bin ich bei dir. Aber was sind so Tipps, wie würdest du das andere machen, außerhalb jetzt von Chrome Extension? Was sind so ein paar Sachen, ein paar Wege, wie man das machen könnte?
Wenn du es machen willst, dann brauchst du auf jeden Fall, wenn dann eine externe Software, die nicht über einen Chrome-Browser läuft, du brauchst eine separate VPN, andere IP-Adressen, dass es nicht zurückverfolgbar ist, etc. Alles so Sachen, die relativ schwierig zu erklären sind, wofür wir auch, kann ich auch so sagen, bestimmt 4 Wochen gebraucht haben, ja, um die bei uns selber zu implementieren. Also es ist ja hochgradig aufwendbar, weil es einfach extrem gekostet hat und das alles auch vorher. Ich meine, wir haben diese ganzen Limits selber getestet, ne? Ich verstehe auch bis heute nicht, warum wir auf einmal den Leuten folgen sollen, anstatt zu vernetzen, weil das, was macht es für einen Sinn? Ich habe es nie verstanden. Es ist eigentlich exakt dasselbe.
Ja. Bei außer, Folgen kannst du Leuten nicht anschreiben, genau.
Ja, das ist das, ja. Und dann kommen wir halt da zu dem Thema, so, das wird immer mehr zu Social-Media-Plattformen und so, wo es um Follower geht und so. Und mittlerweile bin ich auch nicht mehr der Fan davon, nur Content zu teilen, weil da geht es auch um Qualität und nicht um Quantität, so.
Ja.
Aber das sind so Sachen, die du machen solltest. Und natürlich musst du dich fragen und du musst immer Gefahr laufen, dass dein Account gesperrt werden kann. Das musst du einfach sein. Ja. Gibt es aber auch ein paar Tricks. Aber die erzähle ich nicht im Podcast.
Wollte gerade sagen. Naja, aber das ist halt tatsächlich, also LinkedIn super spannend. Werde ich auf jeden Fall, wenn wir auf jeden Fall auch noch weitermachen. Und mal auch schauen, wie sich das in den nächsten Wochen, vielleicht um das so langsam irgendwie mal ein Schlusswort zu finden. Tatsächlich, die nächsten Wochen wird sich auch growth-technisch bei uns noch ganz viel anders austesten, ganz viel ändern. Sehr viel einfach Neues probiert. Mit anderen Wegen auch außerhalb von LinkedIn.
Ja.
Obwohl wir tatsächlich auch sagen, ey, wenn ein Channel funktioniert, dann sollten wir den auch ausbauen. Man muss diesen einen Channel halt finden.
Und, definitiv.
Lieber sich auf hier wieder auch Qualität anstatt auf Quantität. Macht keinen Sinn, wenn du auf allen Social-Media-Plattformen unterwegs bist, wenn du weißt, dass LinkedIn die einzige ist, die wirklich gut funktioniert, dann macht es keinen Sinn, die anderen halt trotzdem noch zu bespielen, einfach aus Prinzip oder aus Ego oder was auch immer, oder weil du selber auf Facebook unterwegs bist und deine eigenen Posts siehst. I don't know, weil es macht keinen Sinn, wenn du es an deine Freunde sharest, die alle keine Ahnung, Studenten sind, überhaupt kein Interesse an so einem Tool haben, weil du musst immer da sein, wo deine Kunden sind.
Ja.
Das ist eine der Sachen, die wir gelernt haben.
Absolut. Und ich glaube, auch ein sehr gutes Abschlusswort oder ein sehr gutes Wort Richtung Abschluss. Ich würde gerne noch eine Frage zum Abschluss stellen. Yes. Beziehungsweise es sind eigentlich zwei, denn die Sache habe ich vergessen zu fragen, als noch um das Thema Akquise ging. Vielleicht kannst du es kurz beantworten. Wenn du jemanden akquirierst, bei euch läuft die Abrechnung ja über Teammitglieder.
Ja.
Wie groß war, also wie viele Teammitglieder hat so ein Team im Durchschnitt bei euch, wenn der Kunde bei euch ist? Und natürlich dann im Anschluss daran, was passiert so in den nächsten Wochen bei euch? Vielleicht kannst du so einen kurzen Überblick geben.
Also die durchschnittliche Size, sagen wir es mal so, wir empfehlen häufig, Pult macht Sinn zu nutzen für Companies über 20 Mitarbeiter. Klar gibt es auch einige bei uns, die halt unter 20 haben, weil die sagen, ey, passt schon, können wir auch nutzen, das ist so easy, ist so einfach zu nutzen, tatsächlich das Tool so nutzerfreundlich, dass es für uns selbst auch Sinn macht. Kundentechnisch sprechen wir eigentlich immer nur Kunden an, sagen wir 40 plus Mitarbeitern, davon auch meistens Firmen, die halt einfach noch stark wachsend sind und wo halt die Chancen auf mehr Leute in den nächsten Monaten und Jahren einfach sehr hoch ist. Aber durchschnittliches Size, wo wir so unseren Sweet Spot haben, wenn man so möchte, und wo jetzt auch gerade so die meisten sind, so im niedrigen dreistelligen Bereich. Also das heißt, so zwischen 100 und 300 Mitarbeitern. Das ist da so der Spot, wo halt viele uns nutzen, was halt auch viele Scale-Ups sind, also große Startups, die einfach noch mehr und mehr wachsen, aber teilweise auch Mittelständler. Und Mittelständler wird halt für uns auch immer relevanter jetzt in den nächsten Wochen, weil wir haben ein neues Produkt tatsächlich in der Pipeline. Und das kommt in den nächsten Wochen dann, da gibt es mehr dazu. Das wird im Endeffekt so eine Art Pult von dem, was wir jetzt haben, Pult 2.0 oder 3.0. Auf jeden Fall die nächste Version, die dann auch unabhängig von Slack funktionieren wird, weil Slack uns einfach sehr viel limitiert von dem, was wir innerhalb von Slack machen können in der App. Dementsprechend wird es auch web-based sein, aber auch mobile. Und das so für uns, das liegt das grüne Finale auf keinen Fall. Aber der nächste wirklich, wirklich große, große Step, weil auf Basis dessen wir sehr viel mehr Freiraum haben, neue Features zu bauen, neue coolen Mist zu machen und das komplette Arbeitserlebnis für das komplette übrige Arbeiten auf ein ganz, ganz neues Level bringen können. So, und das ist halt jetzt das, wo wir uns heads down gerade drauf fokussieren.
Ja, mega. Dann hast du beides in einem gepackt. Was kann uns erwarten? Und ich glaube, das ist ein sehr guter Abschluss, Julius. So schnell gehen 45 Minuten und ich würde sagen, wir sehen uns ja sowieso wieder. Also es ist ja klar, du musst ja dann ein Update geben, was bei euch passiert ist. Ihr seid ja gerade erst gestartet. Deshalb erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ja hier ein bisschen über Pult zu berichten. An der Stelle sei natürlich dann auch gesagt, falls jemand ja Interesse daran hat, sich mit Julius auszutauschen oder sich Pult mal anzuschauen, findet natürlich alles in den Shownotes zu Julius, sehr gut auf LinkedIn erreichbar, wissen wir jetzt mittlerweile. So haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Und der Link zur Webseite von Pult ist natürlich auch in den Shownotes. Ich überlasse dir das letzte Wort, Julius, verabschiede mich schon mal und sage und hoffe, dir hat die Folge, lieber Zuhörer, gefallen und sage bis zur nächsten Folge nächste Woche. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
Ich freue mich. Dankeschön. Hast du schon aufgelegt?
Nee, du hast das Abschlusswort, mein Lieber.
Ah ja, okay. Sorry.
Kein Ding. Jetzt hau raus.
Naja, also, hat mich total gefreut, du. Und werden auf jeden Fall mal demnächst nochmal ein Update raushauen. Weil wir sind halt Early Stage und wir sind auch immer, das Feedback ist für uns das Allerwichtigste. Dementsprechend keep rocking, keep growing. Und wir werden dementsprechend uns noch demnächst hören.